Der Medizintalk auf Bayernwelle Südost mit Christoph Gabner.
Jetzt geht sie dann wieder richtig los, die Reisezeit. Tausende Menschen aus dem Chiemgau, dem Rupertiwinkel und dem Berchtesgadener Land werden sich wieder auf in den Süden machen. Viele von ihnen auch mit dem Flugzeug. Und so ein Flug kann durchaus auch mal ein paar Stunden dauern. Was viele dabei aber nicht beachten, umso länger der Flug dauert, desto größer wird die Gefahr einer sogenannten Reisethrombose. Und so etwas ist nicht ungefährlich. Genau mit diesem Thema wollen wir uns heute auch im Medizintalk auf der Bayernwelle beschäftigen. Und dazu habe ich mir einen absoluten Experten eingeladen, den Gefäßchirurgen Dr. Ernst Mroß, Oberarzt an der Kreisklinik Bad Reichenhall. Er ist außerdem Phlebologe, abgekürzt also ein Venenexperte. Herr Dr. Mroß, vielleicht können Sie es mal ganz kurz erklären, was ist denn eine Reisethrombose überhaupt?
Bei der Reisethrombose handelt es sich wie bei jeder Thrombose um das Sammeln sich von Gerinnsel im Bereich der Venen, sprich der Krampfadern. Diese Gerinnsel sind ein Tropfen, der sich bildet mit dem Blut. Blut ist nicht nur Flüssigkeit, sondern Zellen, die sich dann zusammen trommeln in einen Bereich und dann immer größer werden können. Dieser Tropf, diese Thrombose, bildet sich meistens dann in den tiefen Venen und kann wachsen.
Wieso bildet sich sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Hat wahrscheinlich auch irgendeinen Grund.
Chirurg und Pathologe Herr Rudolf Virchow in Berlin hatte das als eine Trias schon beschrieben. Es sind drei Situationen, die zu einer Thrombose helfen oder führen können. Das ist einmal Veränderungen der Vene selbst, zum Beispiel durch eine Verletzung der Vene, durch eine Einengung, was von außen kommen kann. Es kann auch eine Verdickung des Blutes sein, dass die Viskosität erhöht und somit das Blut also schlecht fließen lässt. Und als dritte Möglichkeit für die Thrombose ist, dass das Blut nicht richtig fließen kann, weil zum Beispiel irgendwas die Vene im Abflussbereich hindert, das Blut zu fließen. Zum Beispiel ein Tumor, zum Beispiel auch ein Knick. Wenn diese drei Situationen kommen, also erhöhte Blutviskosität, dickes Blut, Verletzungen oder Veränderung der Venenwand oder, wie gesagt, eine Abflussstörung, kann sich das Blut stauen im Venensystem und kann dazu führen, dass es sich Gerinnsel bilden durch diese Stauung, durch dieses verlangsamte Abfließen des Blutes.
Wie muss man sich das genau vorstellen? Wie gesagt, es handelt heute ist das Thema Reisethrombose. Wir sprechen also von einem Auftreten der Thrombose während eines Fluges beispielsweise. Wieso ist denn gerade jetzt auch ein Flug so gefährlich oder wieso kann gerade eine Thrombose während eines Fluges auftreten?
Die Situation ist so, dass während einem Flug kommen zu den allgemeinen möglichen Gefährdungen, was jeder Mensch hat. Dann bestimmte Situationen, zum Beispiel, wie Sie gerade sagten, Sie sitzen mehrere Stunden. Durch das Sitzen gibt es einen Knick dieser Venen in der Kniekehle oder in der Leistenbeuge und somit kann das Blut langsamer abfließen. Sie bewegen sich natürlich in einem langen Flug, sprich 4 bis 5 Stunden oder länger, viel weniger als in normalem Leben. Sie gehen nicht rumherum dauernd. Sie bewegen auch meistens die Füße sehr wenig. Sie machen also aktivieren sehr wenig die Muskelpumpe. Von der anderen Seite haben wir die Bedingungen im Flug selber. Im Flug haben Sie eine veränderte Druckverhältnisse, weil Sie sehr hoch fliegen. Man kann das vergleichen mit der Situation, als würden Sie hoch in den Bergen sein, über 2500 Meter. Das bedeutet, bei niedrigem Druck können sich die Venen etwas weiter stauen, erweitern. Somit kann sich das Blut auch da in den Beinen, besonders in der Wade, sammeln, stauen. Und von der anderen Seite natürlich, im Flug haben Sie eine trockene Luft mit der Zeit. Nach mehreren Stunden Flug ist die Feuchtigkeit deutlich geringer als sonst. Und somit haben Sie trockene Verhältnisse. Sie schwitzen etwas mehr, Sie verlieren etwas mehr Flüssigkeit, auch mit der Atmung. Wenn Sie diese Flüssigkeit nicht ersetzen, haben Sie, was wir vorher sagten, eine mögliche Verdickung des Blutes. Diese Situation führt bei Personen, die irgendeinen Risikofaktor haben, letztendlich möglicherweise zu einer Thrombose.
Speziell beim Thema Druck muss ich jetzt als Laie aber schon nochmal nachfragen. Normalerweise denke ich mir doch eigentlich, wenn die Venen auseinandergehen, habe ich auch mehr Platz. Heißt also, müsste das Blut eigentlich leichter fließen.
Das ist aber nicht ganz korrekt. Sie haben mehr Platz im Sinne, dass die Venen sich erweitern. Aber wir haben immer noch im Sitzen, was ich vorher sagte, die Engstellen. Wir haben die Engstelle an der Kniekehle, wir haben die Engstelle an der Leiste. Das sind letztendlich Hindernisse, die uns, kann man sagen, schwer machen, dass das Blut zurück zum Rumpf fließt. Und somit die Stauung durch diese Erweiterung der Vene kann letztendlich zu einem Sammeln von Blutplättchen in diesen, im Unterschenkel hauptsächlich führen und somit zu der Thrombose.
Bevor wir auf die Risikogruppen eingehen, generell mal die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass man eine Reisethrombose bekommt? Sie haben im Vorgespräch einige Zahlen genannt. Ist es denn eine Volkskrankheit, sage ich jetzt mal?
Nein, eigentlich eine Volkskrankheit ist es nicht. Natürlich ist es so, dass man gewisse Ängste hat, wenn man das hört und man spricht in Deutschland Tote durch Reisethrombosen und andere Thrombosen, die eine Lungenembolie kriegen, letztendlich von vielleicht circa 8000 pro Jahr. Aber letztendlich ist es eine Rarität, Gott sei Dank, weil die meisten Leute, und das muss man klar sehen und ganz vernünftig, die eine Reise machen, auch in einen Flieger oder auch in der Bahn, die 5 Stunden oder mehr dauert, sind meistens relativ gesund. Wir sprechen also nicht über kranke Leute oder frisch operierte Leute, sondern Leute, die eine schöne, wunderschöne Urlaubsreise jetzt planen. Und diese Leute haben einen niedrigen Thromboserisiko letztendlich. Dieses erhöht sich aber durch verschiedene Faktoren.
Was sind das für Faktoren? Sie haben schon gesagt, es gibt Risikogruppen. Wie muss man sich das vorstellen?
Zum Beispiel Leute, die schwergewichtig sind, richtig mit einem Body-Index, der sehr hoch ist. Also wie man in Bayern sagt, schon gut ernährt. Oder Leute, die über 60 Jahre alt sind. Leute, die vielleicht in letzter Zeit eine Verletzung gehabt haben und zum Beispiel einen immobilisierenden Verband tragen, also ein Gips zum Beispiel, wo sie also ein Gelenk nicht bewegen können. Patienten, die vor nicht so langer Zeit operiert worden sind und somit noch ein gewisses Risiko von Thromben durch die Operation tragen, dieses sind natürlich erhöhte Risikopotenziale. Dazu kommen natürlich Patienten mit zum Beispiel Frauen, die die Pille nehmen, also hormonelle Veränderungen.
Vielleicht können Sie das ganz kurz erklären, so dass ich es auch kapiere. Wieso gerade Frauen, die die Pille nehmen?
Durch die hormonelle Veränderung tendiert auch bei Frauen, die die Pille nehmen, zu einer auch Thromboseerhöhung. Es spricht also, man merkt, dass die Venen eventuell sich verändern können und so auch das Blut verändert sich im Sinne einer, was wir vorher gesagt haben, Verdickung. Das ist in normalen Situationen heutzutage, wenn die Frau ein normales Leben macht und rumgeht, eigentlich kein erhöhtes Risiko. Aber bei einer Reisethrombose erhöht das das Risiko. Und das Addieren, das Zusammenkommen von verschiedenen Risikofaktoren, also nicht nur eins, ist, was letztendlich diese Thrombose auslösen kann. Zum Beispiel kommt eine familiäre Belastung auch dazu. Zum Beispiel durch die sogenannte Thrombophilie, also wenn bestimmte Faktoren im Blut entweder so mangelhaft vorhanden sind oder so verstärkt. Es gibt eine ganze Menge von diesen Faktoren, aber keiner von uns weiß genau, ob sowas ist, außer man hat in der Familienanamnese, also in der Familiengeschichte, Patienten, sprich Großmutter, Großvater, Mutter oder Vater, Geschwister, die Thrombosen gehabt haben, dann natürlich könnte so eine Thrombophilie vorliegen. In diesem Zusammenhang mit anderen Faktoren, wie ich schon sage, Alter, Übergewicht, wie ich schon sagte, die Pille oder eine Gelenk, momentane Gelenkverbände können dazu führen.
Heißt also durchaus auch, dass ich mich vor dem Antritt einer Reise auch informiere darüber, wie ist die Situation bei mir in der Familie, beziehungsweise gehöre ich zu so einer Risikogruppe, oder?
Das Sinnvollste, wie ich schon sagte, ist nicht deswegen den Kopf verlieren, aber einmal, man kann durchaus die Familie sprechen oder fragen, aber eigentlich oft hat man das schon in der Vergangenheit gehört oder mitgemacht, wenn jemand, sprich Großvater, Großmutter oder Vater oder Mutter selber schon eine Thrombose gehabt haben, hat man das mitgekriegt meistens. Man kann das aber natürlich besprechen. Die andere Sache ist, dass sie zum Hausarzt gehen und mit dem Hausarzt dieses Thema persönlich besprechen, weil er wird sie, was Patient angeht, als am besten kennen. Und er könnte schon in diesem Bereich, vielleicht kennt er auch die Familienverhältnisse, sagen, du hast ein gewisses Risiko, ja oder nein.
Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit schon von längeren Flügen. Wie muss man sich das vorstellen? Ab wann steigt denn das Risiko einer Reisethrombose? Ist das jetzt schon nach einer Stunde, wenn ich mal gemütlich irgendwo nach Spanien fliege? Oder müssten das dann schon Kontinentalflüge sein?
Nein, im Prinzip spricht man von einer richtigen Reisethrombosegefährdung, wie ich schon vorher sagte, für Reisen, die über 4 bis 5 Stunden dauern. Also schon etwas längere Reisen. Also für einen Flug von einer Stunde ist eigentlich kein großes Risiko. Natürlich, wenn Sie jetzt alle anderen Faktoren, was ich gerechnet habe, dazu tun, Patient hat einen Gips, Patient hat Übergewicht, Patient ist über 60 Jahre alt, dann natürlich kommen alles andere zum Tragen. Und dann kann eine Situation wie eine kurze Reise von, sage ich, ein paar Stunden schon das Risiko erhöhen. Oder Patient hat zum Beispiel auch große Krampfadern. Große Krampfadern können auch ein Risikopotenzial bedeuten durch die Stauung des Blutes im Bein.
Bevor wir vielleicht dazu kommen, wie man eine Reisethrombose erkennen kann, vielleicht auch noch, wie kann ich denn so eine Reisethrombose verhindern? Kann ich denn persönlich Vorkehrungen treffen, sage ich jetzt mal, um zumindest das Risiko ein bisschen einzuschränken?
Man unterteilt heute in drei Gruppen, je nach Risiko, die Patienten. Sprich niedriges, mittleres oder hohes Risiko. Der meisten Leute, die eine Urlaubsreise machen, gehören zum niedriges Risikoprofil. Das bedeutet, das sind meistens jüngere Leute, das sind meistens gesunde Leute, die eine Urlaubsreise, wie gesagt, machen wollen. Und das sind dann Leute, die vielleicht kleine Risikofaktoren haben, die aber nicht bekannt sind, wie die Thrombophilie zum Beispiel, aber meistens auch nicht unbedingt ganz große Krampfadern sind, nicht massiv übergewichtig sind. Diese Leute brauchen im Prinzip nur allgemeine Empfehlungen. Diese Empfehlungen lauten ganz einfach, wie ich vorher sagte, wir müssen verhindern, dass sie austrocknen, also genügend reichlich trinken. Sie sollten also für eine lange Reise versuchen, wenn es geht, 1-2 Liter, und mit lange Reise meine ich mehrere Stunden natürlich, ein paar Liter Flüssigkeit trinken. Am besten Wasser und zum Beispiel sage ich Tee. Aber auch Fruchtgetränke, die gemischt sind mit Wasser, das ist das Ideale. Bitte nicht unbedingt Alkohol, Sie müssen nicht besoffen am Ende der Reise ankommen. Und man sollte auch verhindern, dass Sie Schlafmittel nehmen, weil auch eine allgemeine Empfehlung ist, dass Sie versuchen, wenn Sie auch sitzen, die Füße zu bewegen. Eine gewisse Motorik, eine gewisse Bewegung der Wadenmuskulatur ist auf jeden Fall empfehlenswert, gerade um diese Pumpfunktion der Wadenmuskulatur ein bisschen zu erhöhen, damit das Blut besser zurückfließt. Und von der anderen Seite, wenn es möglich ist, ein paar Schritte gehen im Flur des Flugzeugs oder der Bahn natürlich. Und natürlich, außer diese ganzen Bewegungen, wenn Sie ein Sedativum nehmen, ein Beruhigungsmittel, schlafen Sie die ganze Zeit und das ist nicht so gut.
Sie haben ja schon gesagt, keine Beruhigungsmittel, keine Schlafmittel. Gibt es andere medikamentöse Möglichkeiten, um mich zu schützen?
Bei dem niedrigen Risikoprofil ist nicht notwendig. Im Prinzip mit Bewegung, Trinken, ein bisschen aufpassen, wie gesagt, reicht es aus. In dem Moment, in dem wir in den mittleren Risikobereich gehen, das sind die Patienten, wie wir vorher schon gesagt haben, die schon nicht so jung sind, die vielleicht Krampfadern haben, vielleicht bei Frauen, die die Pille nehmen, dann muss man sich überlegen, ob man schon einen sogenannten Kompressionsstrumpf trägt für die Reise. Die erhöht durch den Druck auf die oberflächliche Venen den besseren Rücklauf in den Rumpf und somit erhöht also das Fließen des Blutes, damit sich das Blut nicht staut. Diese Kompressionsstrümpfe idealerweise sollten Klasse 2 sein. Die Kasse zahlt auch für Klasse 1 nicht, das ist der normale Stützstrumpf, das wäre so wenig. Was man machen kann zusätzlich, aber das wäre schon für die Leute, die teilweise in den Hochrisiko fallen, ist das Einspritzen von einem Präparat, Heparine. Das sind also Präparate, die eine Blutverdünnung machen und die kann man kurz vor der Reise eine Spritze geben und dann am Ende der Reise, wenn man zurückfliegt, noch eine.
Heißt aber da wieder vorher den Hausarzt aufsuchen.
Auf jeden Fall. Zuerst mit dem Hausarzt besprechen, weil das ist nur sinnvoll, wie ich schon sagte, bei Leuten schon mit ein höheres Risiko.
Jetzt hört man ja auch immer wieder, habe ich auch gelesen, gibt es in diversen Foren Tipps für die Reisethrombose beziehungsweise um so etwas zu verhindern. Da heißt, man soll Aspirin nehmen, weil das Ganze blutverdünnend ist. Was sagen Sie dazu?
Nein, das ist falsch. Aspirin hat keine richtige Wirkung auf das venöse Blutsystem. Also verhindert nicht unbedingt, dass diese Gerinnsel sich im venösen System bilden. Deswegen habe ich schon vorher gesagt, dass die Empfehlung in Richtung Medikamenten lautet niedermolekulare Heparine heutzutage. Eine verstärkte Blutungs, kann man sagen, Verdünnung mit anderen Präparaten, wie man kennt, mit Makuma, Kumarine, sind nicht zu empfehlen. Und Aspirin, weil es nicht wirkt, auch nicht. Also wenn ein hohes Risikopotenzial da ist, sind diese Heparine zurzeit der Standard.
Fassen wir kurz zusammen, was wir bisher erfahren haben. Eine Reisethrombose kann bei längeren Flügen entstehen. Die Faktoren, die dabei eine auslösende Rolle spielen, sind vor allem die Bewegungslosigkeit beim eingeengten Sitzen, wobei die für lange Zeit angewinkelten Knie zu einer Unterschenkelthrombose führen können. Sie wird auch unterstützt durch zu wenig Flüssigkeitsaufnahme bei trockener Luft an Bord und möglicherweise einen verringerten Luftdruck. Personen, die anfällig für Thrombosen sind, wird das Tragen von Stützstrümpfen empfohlen, die das Risiko für eine Thrombose auf einem Langstreckenflug senken. Nach ärztlicher Konsultation kann eine Prophylaxe auch durch Verabreichung von niedermolekularem Heparin erfolgen. Mein Gast heute ist der Gefäßchirurg und Phlebologe Dr. Ernst Moos von der Kreisklinik Bad Reichenhall. Herr Dr. Moos, wie erkennt man denn überhaupt, ob man an einer Reisethrombose leidet?
Wir gehen jetzt davon aus, und nachdem Sie so gefragt haben, dass der Patient im Flugzeug oder kurz nach der Reise Probleme im Bein merkt. Wir gehen davon aus, dass er nicht vor der Reise schon die Symptome hat, weil das wäre dann natürlich was ganz anderes. Wenn er also im Flugzeug oder wie gesagt kurz nachdem er angekommen ist in seinen Urlaubsort, merkt, dass er jetzt zum Beispiel ein dickes Bein kriegt. Das Bein ist deutlich dicker als das andere. Oder er merkt eine richtige Stauung, eine Schwere in den Beinen, aber was er vorher nicht hatte. Er merkt ein kräftiges Ziehen oder sogar einen Schmerz. Meistens betrifft das die Wade, manchmal auch am Oberschenkel. In diese Zeichen sprechen sehr dafür für eine Thrombose. Also eine deutliche, kurzfristig aufgetretene Schwellneigung oder Schwellung am Bein mit Schmerzen, mit entsprechende Spannungs- oder ziehende Beschwerden. Unter diesem Aspekt würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Arzt auch am Urlaubsort besuchen. Sollten Sie kurz vor der Rückreise sein oder schon in der Rückreise, bitte dann den Hausarzt hier in Deutschland so bald wie möglich besuchen.
Wobei, so wie Sie das jetzt beschreiben, sage ich jetzt mal, könnte das auch ein normaler Muskelkater sein. Also wenn ich Sport treibe, dann habe ich ähnliche Vorzeichen, sage ich, ähnliche Symptome. Wie kann ich denn da den Unterschied erkennen?
Der Muskelkater, so wie Sie das selber bezeichnen, kann ihn nach einer etwas anstrengenden Sportart treffen. Und das hält vielleicht einen Tag, vielleicht zwei Tage und dann verschwindet das. Wenn Sie eine Thrombose haben, wird das nicht nur diese paar Tage halten, sondern sich noch verlängern und verstärken. Außerdem kommt wenn die Thrombose zunimmt, wir gehen davon aus, dass diese Gerinnsel sich zum Beispiel am Unterschenkel gebildet haben und dann wachsen, dann größer werden, somit also mehrere Anteile des Venensystems blockieren. Dann natürlich wird die Schwellung deutlich zum Vortreten kommen und Sie werden, wie ich schon vorher sagte, ein deutlich geschwollenes Bein haben im Vergleich zum anderen. Das macht ein Muskelkater beim Sport nicht.
Wie wichtig ist es denn, dass ich möglichst schnell einen Arzt aufsuche? Sie haben es gesagt, wenn man im Urlaubsort ist, ist es durchaus empfehlenswert, dass man zum Arzt geht. Ist es gefährlich, wenn ich länger warte?
Wie ich gerade sagte, wenn Sie jetzt gerade, wie Sie auch als Beispiel gegeben haben, einen Muskelkater haben, nachdem Sie eine Bergwanderung gemacht haben, vielleicht von mir aus sind auf Teneriffa oder sowas ähnliches, kann man natürlich warten, was ein Tag oder zwei Tage passiert. Man kann mit einer Salbe, zum Beispiel Heparinsalbe auch, wenn man das hat, einreiben. Eventuell, wenn Sie das zur Hand haben, natürlich Strümpfe anziehen, Kompressionsstrümpfe. Wenn trotz dieser Maßnahmen das nicht weggeht, die Beschwerden, die Sie haben, nehmen auch zu, dann sollten Sie am Urlaubsort schon einen Arzt besuchen, ja. Wenn das nicht der Fall ist, könnte man vielleicht ein paar Tage warten. Bei anhaltenden Beschwerden, auch wenn die Schwellung, die ich vorher beschrieben habe, nicht auftritt, sollten Sie spätestens dann aber den Hausarzt in Deutschland besuchen. Es ist so, dass natürlich kleine Thrombosen sehr schwer zu erkennen sind. Und solange sie aber nicht größer werden, muss man auch klar sagen, besteht keine große Gefahr. Das, was ich vorher erwähnt habe von der Lungenembolie. Die Lungenembolie kann natürlich theoretisch immer auftreten, wenn Sie eine Thrombose haben an den Beinen, aber es tritt meistens bei großen Thrombosen. Nicht nur eine kleine Vene oder zwei am Unterschenkel, an der Wade, sondern richtig schon in der Kniekehle, am Oberschenkel, manchmal sogar im Becken. Dann sind die Thrombosen gefährlich, weil dann können sie, dieses Gerinnsel, sich lösen teilweise und landen letztendlich in der Lunge und machen eine Lungenembolie.
Das wäre jetzt auch schon meine nächste Frage gewesen. Wie gefährlich ist denn so eine Reisethrombose generell? Wie ist es einzuschätzen, auch diese Gefahr einer Lungenembolie? Kommt es häufig vor oder ist es wirklich nur die Ausnahme?
Die Lungenembolie tritt oft vor bei schwere, wie ich schon sagte, größere Thrombosen. Ist selten bei kleineren Thrombosen. Bei einer Reisethrombose ist die Lungenembolie Gott sei Dank sehr selten. Ist fast, kann man sagen, eine Rarität. Allerdings, wie ich schon sagte, wenn eine Thrombose auftritt, bestimmte Risikofaktoren, die wir nicht kennen, zum Beispiel die Thrombophilie, was ich gesagt habe, in der Familie vorliegt, und dann auf einmal diese Thrombose deutlich größer wird, sodass sie wirklich große Probleme haben am Bein, große Schwellung, große Schmerzen, dann kann es natürlich sich auch letztendlich von einer kleinen Thrombose aufgestiegen sein, aufgepropft sein auf eine große Thrombose. Dann kann es gefährlich werden. Aus Erfahrung, und ich bin schon viele Jahre in diesem Beruf und als Spezialist, kann ich sagen, es ist sehr, sehr selten, dass ein Patient mit einer Reisethrombose eine Lungenembolie kriegt, außer es ist eine ganz große. Und das habe ich ganz selten erlebt, Gott sei Dank.
Gibt es auch die Gefahr, dass man, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Langzeitschäden hat, dass man irgendwann eine leichte Reisethrombose hat und das dann in ein paar Jahren bereuen muss?
Das Problem der Thrombose ist auch, dass diese Gerinnsel letztendlich können, ohne eine aggressive Behandlung, was man meistens nicht macht, immer in dieser Vene bleiben. Unser Körper versucht, wie einen Fremdkörper, diese Gerinnsel, sage ich jetzt, damit wir uns verstehen, zu fressen. Mit den Makrophagen, mit den kleinen Zellen versucht, das alles zu verarbeiten. Schafft aber, je nachdem, wie groß die Thrombose ist, das nur teilweise oder gar nicht, wenn es sehr groß ist. In dieser Situation natürlich bleiben diese Tropfen, diese Gerinnsel in dem Blutsystem und bilden letztendlich Narben. Diese Narben zerstören die Klappen der Venen am tiefen Venensystem, so dass immer diese Narben aber verbleiben. Und das ist wieder mal ein Risikofaktor für neue Thrombosen. Das bedeutet, jemand, der eine Thrombose in der Vergangenheit gehabt hat, ist durch eine Reise, wieder mal durch einen Faktor dazu, auch gefährdet. Der gehört schon automatisch zum Hochrisikopotenzial. Also wenn Sie schon eine Thrombose in der Vergangenheit gehabt haben, gehören Sie zum Hochrisikopatientengut, den man schützen muss, wie ich schon sagte, mit Strümpfe und Spritzen.
Heißt also, auch bei einer leichten Reisethrombose, wie Sie gesagt haben, ist es auf alle Fälle empfehlenswert, den Arzt aufzusuchen, um wirklich auch sicher zu gehen?
Um sicher zu wissen, wo man steht. Erstens, ist es tatsächlich eine Thrombose? Zweitens, ist es eine kleine? In diesem Falle ist es nicht so schwerwiegend, muss man natürlich behandeln, muss man eine Zeit lang eine Blutverdünnung machen, muss man Kompressionsstrümpfe tragen, aber diese kleinen Vernarbungen, die bleiben in den Venen, sind letztendlich eine Sache, die man für ewig behält. Und das bedeutet natürlich, bei anderen Situationen, zum Beispiel in der Zukunft werden Sie operiert oder Sie haben einen Knochenbruch, dann sind Sie durch diese alte Thrombose wieder mal deutlich gefährdet, als einer, der das nicht hatte.
Stichwort Behandlung, wenn man also jetzt feststellt, okay, ich habe eine Reisethrombose, ich gehe zum Arzt, zum Hausarzt oder auch zu einem Spezialisten, was wird dann gemacht?
Als erstes sollte man bei einem Verdacht auf Thrombose, wie ich schon sage, die allgemeine Fragen stellen und als erstes den Patienten untersuchen. Also jeder Hausarzt wird natürlich mit ihm sprechen, jeder Hausarzt wird einfach untersuchen, wie das Bein aussieht. Die groben Zeichen, die ich Ihnen vorher erwähnt habe, sind natürlich schon ganz klare Indikatoren. In dem Moment, in dem der Hausarzt, wenn er die Möglichkeit hat, auch einen Ultraschall zu machen, kann er einen Ultraschall machen, das hilft schon, und auch eine Laboruntersuchung, eine Blutentnahme. Weil es gibt bestimmte Faktoren, sogenannte Dedimere, das sind Spaltprodukte von diesen Gerinnsel, die sich dann natürlich bei einer Thrombose deutlich erhöhen. Und diese Sachen können den Hausarzt schon natürlich ganz klare Zeichen geben, da kann eine Thrombose sein. In dieser Situation, also wenn der Hausarzt den Verdacht hat, dass da eine Thrombose sein kann, sollte er natürlich, wäre empfehlenswert, dies weiter zu einem Spezialisten schicken, damit er das beurteilt und gegebenenfalls die Therapie einleitet. Bei kleinen Thrombosen sind die Behandlungen heutzutage ambulant. Das kann der Hausarzt weitermachen, das kann der Spezialist natürlich machen. Wenn es aber eine schwere Thrombose ist, dann muss man sich überlegen, inwiefern wir etwas aggressiver rangehen. Das sind aber die seltenen Fälle, muss man ganz klar sagen.
Wobei, sprechen wir jetzt hier von medikamentöser Behandlung, oder?
Bei einfachen Thrombosen kann man sagen, im Prinzip ja. Unterschenkelthrombose, was ich vorher gesagt habe, ist das, was meistens bei so einer Reisethrombose kommt, ja. Das bedeutet so eine Blutverdünnung, die je nach Größe der Thrombose, ob es nur am Unterschenkel ist oder am Oberschenkel, von 6 Wochen bis 6 Monate gehen kann. In Zusammenhang natürlich mit Kompressionsstrümpfe Klasse 2, wie ich schon sagte. Das ist ein Muss. Die Patienten können weitergehen. Die müssen nicht unbedingt liegen bleiben, die müssen nicht im Bett sein. Deswegen kann man das ambulant behandeln. Patienten, die natürlich andere Gefährdungen haben, was wir vorher gesagt haben, Patienten, die einen Gips hat zum Beispiel, Dann kommen andere Faktoren dazu, wie ich gerade sagte, weil ein Gips hat er aber durch eine Verletzung, durch einen Knochenbruch vielleicht oder einen Bandriss. In diesem Fall sind die Thrombosen meistens größer, meistens gefährlicher schon, weil die auch, wie gesagt, wachsen können. In diesen Fällen muss man sich überlegen, ob eine aggressivere Therapie in Frage kommt. Aggressivere Therapie bedeutet dann, wir wollen diese Gerinnsel aus irgendeiner Möglichkeit entfernen. Entweder operativ durch eine Operation oder mit anderen Präparaten, mit anderen Mitteln, Fibrinolyse, die diese Gerinnsel lösen. Diese beiden Optionen sind aber schon gefährlicher, haben auch seine möglichen Komplikationen. Die kann man nur im Krankenhaus machen und die muss man natürlich reservieren, hauptsächlich für Leute, die schwere Thrombosen haben und auch jung sind. Man wird natürlich eine, sage ich, älterer Herr oder ältere Dame mit 70 oder 80 Jahren nicht gewisse Risikos setzen. Weil das Schwerwiegende bei der Thrombose sind zwei Komplikationen. Das eine haben wir schon gesagt, die Lungenembolie. Die müssen wir natürlich so gut wie möglich verhindern durch diese Maßnahmen, was ich vorher sagte, Blutverdünnung und Kompression. Aber dann auch das sogenannte postthrombotische Syndrom. Also die Veränderungen, die im Venensystem und letztendlich auch im Gewebe auftreten, langfristig, nach 20 oder 30 Jahren, Sie haben schon vom offenen Bein gehört zum Beispiel, in diesem Falle muss man natürlich, wenn es sich um eine junge Person handelt, ich meine jetzt zum Beispiel 20 Jahre oder 25 Jahre, sich überlegen bei einer schweren Thrombose, ob man aggressiver an diese Sache rangeht. Bei einem 80-Jährigen ist was anderes.
Wie gefährlich ist denn jetzt auch diese Behandlung? Sie haben schon gesagt, es besteht Risiko. Muss man da jetzt Angst haben, sage ich jetzt mal?
Sage ich jetzt so, wenn Sie eine junge Menschen vor sich haben, der noch 40, 50 Jahre leben muss, mit einer schweren Thrombose im Beckenbereich oder im Oberschenkelbereich, Sie müssen denken, dass auch die Gefahr der Lungenembolie größer ist und die Möglichkeit des postthrombotischen Syndroms, wie ich schon sagte, nach 30, 40 Jahren sehr groß ist. Sie verurteilen solche junge Menschen manchmal dann in 30, vielleicht 40 Jahre zu schwere Probleme wie offene Beine, mit Entzündungen, mit Pflegebedürftigkeit und dann auf einmal treten diese ganzen Probleme, wenn er älter ist. Wir können es heutzutage bei, ich betone, junge, gesunde Leute mit Operationen oder mit Fibrinolyse behandeln. Aber das würde ich wirklich nur machen bei junge, gesunde Leute mit einer massive, große, wie wir sagen, Drei-Etagen-Thrombose zum Beispiel, das spricht Becken, Oberschenkel, Unterschenkel. Sonst ist die konservative Therapie bei kleinen Thrombosen eigentlich das Richtige.
Jetzt bin ich ja im Vorfeld dieser Sendung auch in diversesten Internetforen unterwegs gewesen, auf diversesten Internetseiten, und da bin ich auf einen Begriff gestoßen, der mich ein bisschen vor ein Rätsel gestellt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, und zwar die Thrombolyse. Was ist das denn?
Das ist, was ich vorher erwähnt habe, das Lösen der Gerinnsel. Das Lösen der Gerinnsel, unter Thrombolyse versteht man natürlich die Möglichkeit, dass diese Gerinnsel sich langsam von sich alleine lösen, was ich vorher sagte, dass unser Körper das ein bisschen verarbeitet. Aber hauptsächlich ist damit gedacht, natürlich die Behandlung, die ich gerade gesagt habe, eine Fibrinolyse, die Thrombolyse, Fibrinolyse, indem wir durch Medikamenten diese Gerinnsel lösen. Das ist aber, wie ich schon gerade sagte, eine aggressive Behandlung, weil diese Behandlung bedeutet, dass wir im Körper bestimmte Mittel geben, die Gerinnsel lösen. Aber die lösen natürlich nicht die Gerinnsel nur am Bein, sondern sie lösen jegliche mögliche Gerinnsel, die sie haben können, in anderen Ecken im Körper. Und natürlich, wenn Sie vor kurzem zum Beispiel eine Spritze gekriegt haben, eine Impfung möglicherweise, oder auch eine Spritze im Muskel aus irgendeinem anderen Grund, eine kleine Operation vielleicht auch, könnte es daraus bluten, weil wir die Gerinnsel, die in dieser Wunde sind, auch durch die Spritze, wird auf einmal wieder aktiviert und kann daraus bluten. Sie können einen großen Bluterguss kriegen. Aber wenn Sie Gerinnsel woanders haben, die möglicherweise viel gefährlicher sind, sage ich am Herz oder am Gehirn, und das ist manchmal die Situation bei Aneurysmen, bei Erweiterung der Gefäße, zum Beispiel bei älteren Leuten, dann provozieren Sie, um diese Gerinnsel am Bein zu lösen, eine Blutung im Gehirn. Deswegen, diese Situation muss man immer in Händen von Spezialisten lassen. Nur Gefäßchirurgen, nur Angiologen, nur Spezialisten, eventuell Phlebologen, also Venenspezialisten, können diese Situation beurteilen und dann eine gewisse Therapie empfehlen. Im Sinne aggressive Therapie meine ich natürlich im Krankenhaus. Ich sage schon, das sind die seltenen Fälle. Die meisten sind Gott sei Dank kleinere Thrombosen, die meisten am Unterschenkel, manchmal auch am Oberschenkel sind, die man dann hauptsächlich konservativ mit Spritzen und mit Kompressionsstrümpfe behandelt.
Jetzt haben wir die ganze Zeit von einer Reisethrombose gesprochen. Heißt ja auch, eben wie gesagt, der lange Flug, Flüssigkeitsmangel, Luftdruck etc. Wie wahrscheinlich ist es denn im Alltag an einer Thrombose zu erkranken?
Bei normale gesunde Leute ist eigentlich der Thromboserisiko sehr gering. Auch wenn sie junge Frau sind und die Pille nehmen. Weil, wie ich schon vorher sagte, der Mensch ist aktiv, der bewegt sich. Der geht Treppen rauf, Treppen runter, er arbeitet. Auch wenn sie einen stehenden oder sitzenden Beruf, was letztendlich zu Krampfadern führen kann, haben. Auch in diesen Situationen ist das Risiko gering. Es ist erst, wenn verschiedene, wie ich vorher sagte, Risikofaktoren, die auch für die Reisethrombose wichtig sind, zusammenkommen, dann kommt das Risiko wirklich deutlich zum Tragen. Und dann natürlich, wie ich schon gerade sagte, das ist die Situation, wenn Sie eine Operation haben, besonders im Beckenbereich, besonders größere Bauchoperationen oder hauptsächlich auch Knochenoperationen, weil da sich viele Faktoren mobilisieren, die das Gerinnsel zu Gerinnsel führen können und letztendlich somit zu größeren Thrombosen. Also größere Operationen, besonders an Knochen oder im Beckenbereich, sind ein Hochrisiko für Thrombosen. Aber im normalen Leben, wenn Sie rumgehen, aktiv sind, ist das Thromboserisiko Gott sei Dank sehr, sehr gering.
Also alles in allem kann man eigentlich sagen, auch bei der Reisethrombose beziehungsweise bei der normalen Thrombose kann man diesen Grundsatz eigentlich leben. Ein bisschen Bewegung hat noch niemandem geschadet.
So ist es. Und dann würde ich noch einfach auf die normale Vernunft des Menschen appellieren. Wenn Sie eine Reise, sage ich jetzt so, nach Nordamerika machen zum Beispiel, ja, kann auch woanders sein, dann fragen Sie vielleicht, muss ich den, beim Hausarzt fragen Sie, muss ich an irgendwas achten, muss ich irgendeine Impfung haben? Dann können Sie auch gleichzeitig fragen, bin ich irgendwie thrombosegefährdet? Das muss der Hausarzt dann problemlos mit Ihnen besprechen, gegebenenfalls durch eine Untersuchung klären können. Das wäre das Vernünftige. Wenn Sie auch eine Reise nach Südamerika fragen, Sie nach Malaria vielleicht oder Gelbfieber, dann können Sie auch nach einer Thrombose fragen. Das brauchen Sie nicht natürlich, wenn Sie jetzt nach Mallorca fliegen.
Und Fragen kostet ja nichts.
Nein, auf keinen Fall. Und außerdem sind diese Fragen gerechtfertigt letztendlich, weil, wie wir gerade gesagt haben, auch wenn es selten ist, wenn eine Thrombose vorkommt, haben Sie eine Belastung, die mehr oder weniger, kann man sagen, das ganze Leben diesen Patienten, diese Person begleiten wird.
Dankeschön, Dr. Ernst Moos von der Kreisklinik Bad Reichenhall. Er ist Gefäßchirurg und Phlebologe. Ich hoffe, wir haben Sie in dieser Stunde ausführlich über das Thema Reisethrombose informieren können. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Servus.